Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Reckers im Studio. Einen schönen guten Tag wünsche ich. Der Anschlag auf die Synagoge von Halle im Oktober 2019 wird aufgearbeitet. Heute hat der Untersuchungsausschuss im Landtag seinen Abschlussbericht vorgelegt. Mehr dazu hören Sie gleich. Außerdem blicken wir nach Bayern, wo ab heute ein krimineller Pflegedienst vor Gericht steht, weil er Pflegekassen um mehr als 3 Millionen Euro betrogen haben soll. Und wir besuchen in Norddeutschland einen General, der verantwortlich ist für den Anti-Corona-Einsatz der Bundeswehr. Es war am 9. Oktober 2019, als ein Mann versuchte, mit Maschinenpistolen und Handgranaten in die Synagoge von Halle einzudringen, wo Mitglieder der jüdischen Gemeinde gerade Yom Kippur feierten. Zwei Passanten, die zufällig dem Täter in den Weg kamen, wurden erschossen. Der aus dem naheliegenden Eisleben stammende Täter ist mittlerweile zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Die politische Aufarbeitung der Tat geht allerdings weiter, denn es gab nach der Tat Kritik am Einsatz der Polizei. Zum Beispiel gab es an diesem Tag keinen Polizeischutz an der Synagoge, obwohl der höchste jüdische Feiertag gefeiert wurde. Ein Untersuchungsausschuss im Landtag von Magdeburg hat sich mit dem Polizeieinsatz befasst und heute den Abschlussbericht vorgelegt. Frage an unseren Korrespondenten in Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach, dazu. Herr Ottersbach, was sind denn die wichtigsten Erkenntnisse des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses heute?
Ja, die Erkenntnis, dass es nicht reicht, nach Behördenlogik zu denken, der globale Rechtsterrorismus kommt schon nicht nach Sachsen-Anhalt. Die Synagoge von Halle war ja nicht geschützt im Vorfeld, wie Sie gesagt haben. Die Revierleiterin hat auch im Landtag ausgesagt, sie wusste gar nicht, dass am 9. Oktober 2019 Yom Kippur war, der höchste jüdische Feiertag, und dass der auch in der jüdischen Gemeinde natürlich dementsprechend begangen wurde. Was es gab ein Lagebild des Bundeskriminalamts von 2018, da stand drin, abstrakte Gefährdung jüdischer Einrichtung durch Rechtsextreme. Naja, und dann fuhr da ab und zu mal ein Streifenwagen vor der Synagoge vorbei, und zwar am Anschlagstag. Der Anschlag an sich war ja so gegen Mittag um 12 Uhr, und zum letzten Mal fuhr um 5.45 Uhr die letzte Streife vorbei. Also die Abstände waren da schon sehr groß. Und was der Parlamentarische Untersuchungsausschuss auch gezeigt hat, der Kontakt zwischen der jüdischen Gemeinde Halle und der Polizei vor Ort, der ist in den letzten Jahren eingeschlafen. Es gibt da auch widersprüchliche Aussagen. Der Gemeindevorsteher Privorotsky hat gesagt, 2016 habe seine Gemeinde mal Schutz angefordert, den es da nicht gab. Und daraufhin haben sie eben selbst Sicherheitsleute eingestellt und gesagt, wir müssen das selber regeln. Die befragten Polizisten und Revierleiter im Ausschuss, die können sich eben nicht daran erinnern, dass die Polizei mal einen Schutz nicht gewährleistet haben soll. Also dieser Widerspruch, der bleibt bestehen. Fakt ist, die Polizei hatte einen Kalender mit den jüdischen Feiertagen, aber am konkreten Tag, am 9. Oktober 2019, da gab es eben trotzdem kein Sicherheitskonzept. Und da sagt der Abschlussbericht, das muss sich ändern, die Polizei hatte eine, Zitat, Hohlschuld.
Hohlschuld, das ist das Stichwort. Also das kann Ihnen nach Meinung des Untersuchungsausschusses durchaus zum Vorwurf gemacht werden, dass Sie eben diesen Feiertag Yom Kippur nicht so präsent hatten.
Das ist immer die Frage, von welcher Perspektive blickt man drauf. Also wenn man sagt, okay, wir verlassen uns auf einen BKA-Lagebericht, dann hat die Polizei, die Behörden haben in dem Sinne nichts falsch gemacht. Aber wenn man weiß, dass ein Jahr vor dem Anschlag, da gab es eine Veranstaltung in Magdeburg im Innenministerium, in der es genau darum ging, Hassverbrechen begegnen, jüdische Gemeinden schützen. Mit dabei die obersten Polizeivertreter in Sachsen-Anhalt. Und dort wurde ein OSZE-Leitfaden vorgestellt, der empfiehlt, jüdische Einrichtungen an Feiertagen besonders zu schützen. Und dann, ein Jahr später, schickt man am höchsten jüdischen Feiertag nur ab und zu mal einen Streifenwagen vor der Synagoge vorbei. Dann muss man sagen, das ist zu wenig.
Die Sicherheitsbehörden, die verteidigen sich, die behaupten, die sagen, der Anschlag sei so nicht vorherzusehen gewesen. Nach den Erkenntnissen des Untersuchungsausschusses, kann diese Einschätzung so gehalten werden?
Ja, es ist schwierig. Also es gab keine konkrete Gefährdungslage. Das ist schon richtig, das kann man schon so sagen. Es gab eine abstrakte Gefährdungslage. Das war ja das Lagebild. In dem Sinne kann man sagen, ja, diese Einschätzung kann man halten, aber, und dann gucke ich jetzt mal auf die internationale Gemengelage, trotz globaler Anschläge auf Gotteshäuser wie in Pittsburgh 2018, der Terroranschlag auf die Synagoge dort, Christchurch 2019 im März, es gab schon Anzeichen, sie haben nur nicht den Einblick oder sie haben nicht in das Lagebild dort wirklich Niederschlag gefunden. Und das ist ein Problem, eine globale Gefahr, die nicht gesehen wurde.
Der Täter, der hat nachweislich aus rassistischen, antisemitischen, rechtsextremistischen Motiven gehandelt. Er hat vor der Tat ein Bekennerschreiben ins Internet gestellt und die Tat auch live gestreamt. Wieso war er eigentlich nicht als Gefährder auf dem Schirm der Sicherheitsbehörden?
Ja, das ist eine gute Frage. Das war jetzt nicht so sehr Thema im Untersuchungsausschuss, aber im Strafprozess, den ich auch miterlebt hat. Und da war es eben so, er hat sich im Internet radikalisiert, auf Imageboards sich anonym ausgetauscht, gechattet. Und das ist eine Welt, die ja so nach dem halben Jahr im Strafprozess gegen Stefan B., da muss man sagen, da hat das Bundeskriminalamt erheblichen Nachholbedarf. Die Ermittler hatten da wenig Ahnung davon, was da passiert, welche Codes es gibt. Also da muss man sagen, da muss das BKA aufrüsten, das will auch aufrüsten, es wird auch aufgerüstet, es gibt eine neue Interneteinheit, die da an den Start geht und da muss man einfach hoffen, dass da fähige junge Leute beim BKA dann irgendwann im Einsatz sind, die solche Online-Radikalisierung besser aufspüren.
Mhm. Soweit also zu der juristischen Aufarbeitung und den Erkenntnissen aus dem Gerichtsprozess. Welche Konsequenzen ergeben sich denn jetzt aus den Erkenntnissen des Untersuchungsausschusses, also der politischen Aufarbeitung?
Gar nicht so viel. Also ich würde eher sagen, was sich jetzt schon vor Ende des Abschlussberichts geändert hat, es gibt jetzt permanenten Schutz für jüdische Einrichtungen. Die Landesregierung hat letzten Herbst einen neuen Staatsvertrag mit den jüdischen Gemeinden aufgelegt. Alle Sicherheitsmaßnahmen, ob baulich oder personell, alles möglich jetzt. Auch was die Polizei angeht, da gab es ja den Vorwurf, dass die sehr unsensibel agiert haben, insbesondere was die Betroffenen von der jüdischen Gemeinde in der Synagoge angeht. Da wird es jetzt interkulturelle Fortbildung für die Beamten geben. Also das passiert alles. Was natürlich nicht passiert, ein Innenminister, der zurücktreten muss. Denn Holger Stahlknecht, wir erinnern uns, der ehemalige Innenminister und Parteichef der CDU, der ist bereits gefeuert worden, weil er in dieser 86-Cent-Krise in der Kenia-Koalition im Dezember eine Minderheitsregierung von Gnaden der AfD ins Spiel gebracht hat. Also das wird es nicht geben, einen Innenminister, den die Sache das Amt kostet.
Ein Jahr lang hat der Untersuchungsausschuss getagt und während dieses Jahres ist so manchmal von verschiedener Seite gezweifelt worden, ob er überhaupt etwas bringt, dieser Untersuchungsausschuss. Er war ja interessanterweise von der oppositionellen AfD beantragt worden. Jetzt nach diesem Abschlussbericht, was würden Sie sagen, Herr Ottersbach, hat er was gebracht?
Naja, also ich würde sagen, der AfD hat da was gebracht. Er hat der AfD Aufmerksamkeit gebracht. Sie kann zeigen, seht her, wir kümmern uns nicht nur um die Sicherheit im Land, auch der Schutz der jüdischen Gemeinden und des jüdischen Lebens ist uns wichtig. Neulich bei der Programmvorstellung der AfD, da hat der Spitzenkandidat der AfD gesagt, einer der größten Erfolge in der letzten Legislatur, das war dieser Halle-Untersuchungsausschuss, den wir beantragt haben. Also da sieht man schon, welche Tragweite das hat. Ansonsten muss man sagen, es wurden beim Parlamentarischen Untersuchungsausschuss keine Geheimnisse aufgedeckt. Vieles war bekannt. Trotzdem würde ich sagen, dass es wichtig war, dass sich die Politik und die Behörden der ganzen Sache stellen.
Dankeschön für diese Einschätzung. Niklas Ottersbach war das, unser Landeskorrespondent von Sachsen-Anhalt. Fünf Mitarbeiter eines Pflegedienstes stehen seit heute in Augsburg vor Gericht. Sie sind angeklagt, über 7 Jahre hinweg die Pflegekassen betrogen zu haben und mehr als 3 Millionen Euro Pflegeleistungen zu Unrecht abkassiert zu haben. Es ist ein ganzes Betrugssystem, das aufgeflogen ist mit noch 100 weiteren Beschuldigten und Verdächtigen. Auch Patienten selber und Ärzte sollen mit dem kriminellen Pflegedienst, der in Augsburg und München tätig war, unter einer Decke gesteckt haben. Das Pflegesystem gilt als anfällig für Betrügereien. Michael Watzke hat mit einer Ermittlerin gesprochen, die geholfen hat, das Ganze aufzudecken.
Franziska Beckebanz ist Detektivin, Pflegedetektivin. Sie spürt Betrug in der Kranken- und Altenpflege auf. Ein mühsames Geschäft.
Wenn dort jemand natürlich etwas fälscht, dann müssen sie dem erstmal auf die Schliche kommen. Und das ist gar nicht einfach. Da sind doch einige ziemlich ausgebufft.
Beckebanz ist Fachgebietsleiterin bei der Siemens Betriebskasse. Dank ihrer Arbeit und der ihrer Kolleginnen kommen immer häufiger millionenschwere Betrugsfälle in der Pflege vor Gericht. So wie seit heute in Augsburg. Dort sollen die 5 Angeklagten einem Pflegemafia-Ring angehört haben. Jahrelang rechneten sie falsche Leistungen ab und niemandem fiel es auf.
Weil das sind eben, das ist ja auch der Fall jetzt in Augsburg, erstmal gefühlt kleine Bagatelldelikte. Also ich gebe an, ich habe den ganzen Körper gewaschen, habe aber nur das Gesicht gewaschen. War halt mal so. Kann ich auch immer sagen, bin ich als Pflegekraft gerade groß im Stress gewesen, Pflegenotstand, so schaut's aus. Das summiert sich aber im Grunde dann auf mehrere Millionen.
In diesem Fall auf 3,3 Millionen Euro. Die Angeklagten hatten in ihr mutmaßliches Betrugssystem teilweise die Patienten eingeweiht und instrumentalisiert. Damit die stillhielten, hätten die Patienten und deren Angehörige monatlich Bargeld und Hilfe im Haushalt bekommen, bis zur morgendlichen Lieferung von Semmeln und Bildzeitungen, so die Anklage. Pflegedetektivin Beckebanz spricht hierbei von
Kickback-Zahlungen. Das spielt auch mit rein, wenn ich Pflegebedürftigkeit bei der Begutachtung vor gaukle oder täusche, mich kranker mache oder pflegebedürftiger, als ich wirklich bin.
Doch nicht alle Patienten haben freiwillig kooperiert. Einer Patientin in Augsburg sollen die Angeklagten sogar gegen ihren Willen Beruhigungspillen verabreicht haben, damit sie während einer Prüfung des medizinischen Dienstes der Krankenkasse stillhielt. Für Franziska Beckebanz von der Siemens Betriebskasse sind solche Fälle am schwierigsten aufzudecken.
Weil in der Regel besteht ja zwischen Kunde und dem Pflegedienst ein großes Abhängigkeitsverhältnis. Das heißt, ich bin pflegender Angehöriger oder ich bin selber pflegebedürftig und ich muss jetzt hier den Pflegedienst, dem ich ja tagtäglich in dem Sinne ausgeliefert bin, hier an den Pranger stellen.
In Bayern hat die Justiz vor einigen Jahren Schwerpunktstaatsanwaltschaften eingerichtet, die gezielt Pflegebetrugsfälle verfolgen. In München und Augsburg zahlt sich das aus. Den Justizbehörden gelang ein Schlag gegen mehrere kriminelle Pflegedienste. Schadenssumme insgesamt 8 Millionen Euro. Der leitende Oberstaatsanwalt Hans Kornprobst sieht im Pflegebetrug ein strukturelles Problem.
Diese Kombination, dass zum einen sehr viel Geld bewegt wird, zum anderen kaum eine Kontrolle stattfindet, übt natürlich auch eine große Anziehungskraft auf schwarze Schafe aus. Man könnte etwas vereinfacht sagen, unser Gesundheitswesen ist in Teilen ein Schlaraffenland für Kriminelle.
Für die ambulante Pflege, also die Pflege zu Hause, gaben die gesetzlichen Pflegekassen im vergangenen Jahr rund 25 Milliarden Euro aus. Ein riesiger Markt, der auch Betrüger anlockt. Besonders gefährdet ist der Bereich, in dem die Pflegebedürftigen besonders hilflos sind und die Zahlungen besonders hoch. Bei der ambulanten Versorgung von Menschen in der Intensivpflege. Patienten, die nicht selber atmen können und in allerhöchstem Maße Hilfe brauchen. Bis zu 30.000 Euro im Monat kann die Versorgung solcher Schwerstkranker kosten. Dort bräuchte es ein engeres Kontrollraster, fordert Franziska Beckebanz. Denn bisher seien Vorortkontrollen oft zu ineffektiv.
Es gibt ja eine jährliche Regelprüfung durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen, auch bei den ambulanten Pflegediensten. Und dieser ist aktuell noch so, dass der vorher angemeldet wird, einen Tag vorher. Und dann hat natürlich ein Pflegedienst einen Tag Zeit, zumindest die Situation so darzustellen, dass es für die Prüfung ausreicht. Diese Prüfungen sollten auch unangemeldet kommen. Das wäre auf jeden Fall eine Schwierigkeit für die Pflegedienste, dann Betrügereien längere Zeit durchzuhalten.
Im Augsburger Fall um den mutmaßlichen kriminellen Pflegedienst Phoenix sollen die 5 Angeklagten die Überprüfungen durch den medizinischen Dienst der Kassen, MDK, systematisch manipuliert haben, um zu verschleiern, dass sie Fantasieleistungen abrechneten. Das Landgericht Augsburg hat für den Prozess insgesamt 64 Verhandlungstage angesetzt. Den Angeklagten drohen bei einer Verurteilung wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs Haftstrafen bis zu 10 Jahren.
Millionenschwerer Pflegebetrug in München und Augsburg. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke berichtete. Bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie leisten Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten wichtige Hilfe. Teile der Truppe, die sonst mit Maschinengewehren, Jagdbombern, Panzern oder an Funkstationen arbeitet, sind im Anti-Corona-Einsatz. Mehr als 25.000 Einsatzkräfte plus Reservisten betreiben Impfzentren, helfen in den Gesundheitsämtern bei der Kontaktnachverfolgung, machen Corona-Abstriche in Pflegeheimen oder helfen bei Bedarf auch in Corona-Krisengebieten im Ausland. Der Einsatz der Bundeswehr im Corona-Krisenfall ist ein gewaltiger organisatorischer Akt. Im Nordwesten von Deutschland verantwortet den General Jürgen Joachim von Sandrath. Felicitas Böselager hat ihn in seiner Kaserne in Oldenburg getroffen.
Von hier aus wird der Corona-Einsatz der Division geführt.
General von Sandrath führt durch einen großen Raum voll mit Konferenztischen, die zu Schreibtischen umfunktioniert wurden. Überall Computerbildschirme, jede Menge Kabel sind auf dem Boden festgetaped. Vor der Tür des Lagezentrums, auf dem Gelände der Henning-von-Treskow-Kaserne, steht ein ausrangierter Panzer. Jürgen Joachim von Sandrath, der Divisionskommandeur der 1. Panzerdivision in Oldenburg, lacht.
Das soll darstellen, dass es sich um eine Panzerdivision handelt. Ein altes Relikt, aus der Nutzung genommen.
Die Soldaten hinter den Rechnern salutieren, als von Sandrath den Raum betritt. Seit knapp einem Jahr leitet er nun den Corona-Einsatz der Bundeswehr für Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Hessen. Auf einem Flachbildschirm laufen die Nachrichten. Ein Beamer strahlt Zahlen des Corona-Einsatzes an die Wand.
Das ist der Raum der 1. Panzerdivision. Ich sprach über Berlin und Brandenburg. Das macht die Luftwaffe.
Der Divisionskommandeur zeigt an der Wand, wer in Deutschland für welchen Einsatz zuständig ist. Aus seiner Panzerdivision leisten täglich zwischen 2.000 und 3.000 Männer und Frauen Amtshilfe. Der Einsatz im Inland sei nichts Besonderes. Auch bei Flutkatastrophen oder Bränden seien seine Soldatinnen und Soldaten in Deutschland im Einsatz.
Was besonders an der Situation ist, dass unsere Männer und Frauen im Inland über einen Zeitraum von jetzt über einem Jahr in einem vierstelligen numerischen Umfang, und zwar deutlich vierstellig, im Einsatz im eigenen Land sind. Die Flutkatastrophe Elbe letztes Mal 2013, das hat gedauert 4 Wochen, 3 Wochen. Der Waldbrand in Lipten hat gebunden im Wesentlichen mein Pionierbataillon über 4 Wochen.
Die Männer und Frauen, die in Altersheimen, Impfzentren, Gesundheitsämtern und Testzentren arbeiten, sollten eigentlich gerade ausgebildet werden oder Übungen absolvieren. Das muss nun warten und bedeutet, dass nach der Corona-Zeit eine Ausbildungsdelle entsteht. Erst 2023 wird seine Division diesen Rückstand wieder aufgeholt haben, glaubt von Sandrath.
Das ist das Preisschild. Das Preisschild ist aber akzeptabel, denn es ist ja alternativlos.
Auf der anderen Seite bringt die Amtshilfe viel Positives mit sich, sagt der General und stellt einen jungen Soldaten vor, der gerade in einem Altersheim eingesetzt ist.
Wir haben hier einen Kameraden, der als Fernmeldesoldat hier diesem Stab angehört, aber auch nicht originär. Na, mal berichten Sie mal, wie habt ihr das gemacht?
Also als erstes ist man da angekommen, das war am Anfang des Jahres und um ehrlich zu sein, war es natürlich eine Überforderung für alle Beteiligten, also sowohl für die Altenheime als auch für uns. Weil es ganz ungewohnt war, wir noch gar nicht wussten, was so unsere Aufgaben sind. Und jetzt bin ich auch in der 8. oder 9. Woche schon in einem Altenheim und inzwischen läuft auch alles flüssig. Wir wissen genau, was unsere Aufgaben sind. Die Pflegekräfte sind auch darauf eingestellt und dementsprechend können wir denen jetzt auch gut die Arbeit abnehmen.
Dass Zivilisten und Soldaten so lange so eng zusammenarbeiten, ist ungewöhnlich. Berührungsängste werden abgebaut und sogar Freundschaften entstehen, beobachtet von Sandrath.
Was wirklich motiviert, ist die Tatsache, dass unsere jungen Männer, und das sind ja teilweise mit Masse junge Männer und Frauen, also 21, 22, 23, ganz normale Gewehrträger oder Panzerfahrer, also weder in pflegerischen Berufen ausgebildet, noch Akademiker, die merken, wie sie helfen können. Also welchen Effekt sie erzielen, um im Kleinen zu unterstützen.
Viele der Soldatinnen und Soldaten sind bislang kaum mit alten oder kranken Menschen in Berührung gekommen. Auch das seien wichtige Erfahrungen. Und das Gefühl, gemeinsam gegen die Pandemie anzukämpfen.
Am Ende wollen wir alle das Gleiche, das Biest in den Griff kriegen. Das muss das große Ziel sein.
Die Bundeswehr im Einsatz. Aus Oldenburg berichtete Felicitas Böselager. Wie ist der Zustand der Schulen nach einem Jahr Corona-Krise? Das ist Thema gleich bei den Kolleginnen von Campus und Karriere. Und das war's von Deutschland heute mit Beiträgen aus Sachsen-Anhalt, Bayern und Niedersachsen. Mein Name ist Ute Reckers. Ich sag danke fürs Zuhören und tschüss.